bei Panic to Purpose. Wir, Rebecca und Vanessa, holen die Psychotherapie aus der Tabuzone. Wir sprechen offen über Therapie, Traumata und mehr, teilen unsere Erfahrungen und laden Experten ein. Begleite uns auf unserer ehrlichen Reise, kein Filter und keine Zurückhaltung.
Kurze Erinnerung, bevor es losgeht. Wir sind keine ausgebildeten Psychologen, Ärzte oder Fachleute. Unser Podcast bietet einen Ort für offene Gespräche und persönliche Erfahrungen, ist jedoch kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung. Wenn du Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe bei qualifizierten Fachleuten zu suchen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes. Hallöchen!
Hallo Wanni! Wir sehen uns endlich wieder mal in echt.
Ja, und endlich hatten wir auch mal Zeit, ein bisschen privat was zu machen. Das darf man ja nicht vergessen.
Aber es war auch viel zu wenig Zeit, weil ja. Ich brauche noch mehr Live-Updates. Ja.
Schick dir morgen Privat-Podcast.
Geilo. Und wenn der so gut ist, können wir den einfach für nächste Woche hochladen.
Weiß ich noch nicht. Aber ich habe dir auch noch eine Story nicht erzählt.
Ja, du hast es angeteasert am Wochenende und hast gemeint, ich erzähle dir das am Dienstag. Jetzt bin ich gespannt.
Genau, ich war nämlich letzte Woche, ich glaube Donnerstag, bei der Blutspende. Mhm. Und du weißt ja, dass ich das so alle paar Monate, bei Frauen, die dürfen das, glaube ich, nur viermal im Jahr machen oder so. Mhm. Und dass ich ja dann da war. Und es war irgendwie nach der Arbeit, 18 Uhr, und ich war im Büro auch an dem Tag. Und es war eigentlich alles super. Also ich bin ganz gut.
Ich fange schon an, so eigentlich.
Genau. Weil eigentlich. Also ich hatte genug gegessen und genug getrunken. Das ist ja wichtig, wenn du das machst.
Ja.
Und dann bin ich dahin und da habe ich irgendwie schon so gemerkt, weil ich an diesem Standort, das ist vom Deutschen Roten Kreuz und die haben ja immer verschiedene Standorte, da war ich noch nie. Mhm. Und dann dachte ich mir, oh, hier ist ja schon ziemlich viel los und ziemlich viele Menschen. Mhm. Und da war so mein Gedanke, weil ich irgendwie jedes Mal vom Blutspenden dann diese Angst habe, obwohl mir das nie passiert ist, umzukippen.
Ja.
Also sozusagen, die zapfen das Blut ab, dann kippe ich um und dann sonst was, ne? Obwohl, da sind ja Ärzte dabei und Ersthelfer und alles.
Eigentlich sollte da nichts Gravierendes passieren, ja.
Passiert auch nicht, ne? Und selbst wenn, dann sagt halt mal kurz deinen Blutdruck ab, aber dann kriegst du ja da die Hilfe, die du benötigst, weil es ist ja auch. Die wissen ja Bescheid. Ja. Das passiert ja nicht zum ersten Mal wahrscheinlich.
Aber du redest mit jemandem, der auch so Grundängste hat. Deswegen kann ich es verstehen.
Und ich war auch schon ja oft spenden. Und deswegen dachte ich mir eigentlich, ja, wovor hast du denn jetzt Angst? Du warst doch schon, es ist noch nie was passiert. Und da habe ich mich versucht, dann runterzubringen. Mhm. Habe aber gemerkt, dass sich mein Hirn schon so Ausflüchte sucht. Da ist die Tür, da kannst du gehen, da ist die Toilette.
Also Vermeidung eigentlich.
Genau. Und dann dachte ich mir, nee, zieh jetzt durch. So, du, dir geht's gut. Ich wette, sobald du einen Schritt wieder in dein Auto machst, ist es weg.
Mhm.
Und dann war ich dann da und die messen auch vorher immer deinen Puls. Und dadurch, dass ich so Angst hatte, hatte ich einen hohen Puls.
War der so hoch?
Ja. Und es ist aber eigentlich nicht gut, weil manchmal sagen die dann, okay, du kannst nicht spenden, weil dein Puls zu hoch ist. Mhm. Reagiere dich erstmal runter. Und dann hat die Ärztin zu mir gesagt, ja, ihr Puls ist halt ein bisschen hoch.
Scheiße.
Und ich schon direkt so, ja, ich weiß es immer, weil ich Angst habe, umzukippen.
Und wie hat sie dich dann angeguckt?
Obwohl ich noch nie umgekippt bin und sie so, ja, ja, okay, alles gut. So, hat ist gar nicht so drauf eingegangen.
Die dachte sich wahrscheinlich so, Junge, warum gehst du dann Blut abgeben?
Ich nur so, alles gut. Und bin dann halt auf diese Liege, hab mich da hingelegt und dann ging es halt los. Und währenddessen, ich lag dann da, wie lange dauert das? So 10 Minuten oder so, gar nicht so lang. Mhm. Habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, geht's dir gut? Oh Gott, was, wenn du jetzt umkippst? Geht's dir gerade schlecht? Und ich hatte so eine Hose an, wo ich halt meine, und so Sneaker, wo ich meine Knöchel gesehen habe, beim Liegen und dachte so, oh Gott, deine Knöchel sind voll weiß. Oh mein Gott.
Oh, wie anstrengend.
Jetzt geht's schon runter. Und Gedankenkarussell hat halt komplett gekickt so. Mhm. Und dachte mir, oh Gott, deine Füße sind weiß, dir geht's nicht gut, Herzrasen. Und dann habe ich kurz gedacht, so, jetzt beam dich mal auf deine Couch zu Hause. Wird's dir da jetzt genauso gehen? Geht's dir gerade wirklich schlecht? Ist dir schlecht? Dann sagt er Bescheid, weil die sagen auch immer, ja, sagen sie Bescheid, wenn es ihnen nicht gut geht gerade oder
ja,
so.
Ja, weil dann kann man es auch abbrechen, ja.
Genau, oder halt Hilfe bekommen oder irgendwas. Und da habe ich mich wirklich kurz auf die Couch gebeamt und dachte mir, nee, dir geht's gut. Weil ich kurz dieses Innere wieder so dieses Ruhige hatte, wo ich wirklich dachte, ey, wow, dein Hirn macht dir das einfach gerade alles zur Hölle, obwohl es so unnötig ist.
Ja, aber da habe ich noch eine wichtige Frage, weil hast du das auch, dass du dich dann manchmal in so Situationen runterbringst und auf einmal fühlst du dich komplett ruhig? Also du
also als ob kein Herzrasen ist, gar nichts. Und dann denke ich, weißt du, oh mein Gott,
bist warum? Du jetzt tot?
Das jetzt nicht, aber ich denke mir so, oh mein Gott, warum ist das jetzt auf einmal wieder also so normal, dass, also als hätte ich mich komplett wirklich runtergeatmet. Und dann denke ich mir wieder so, was hast du denn jetzt da geschafft? Aber dann denke ich mir so, okay, chill.
Okay, nee, krass. Nee, du das schon? Nee, das ist nämlich interessant. Also ich habe mich auch tatsächlich nicht so krass runterbringen können, wie ich dachte. Ich bin dann, also ich war dann fertig, dann dachte ich, ich stehe auf, nehme mir da irgendwie eine Cola oder was da gibt, um wieder so ein bisschen Zucker zu kriegen.
Ja.
Und habe dann gedacht, okay, am liebsten würde ich jetzt sofort gehen, aber man muss da immer warten und bleiben, um zu gucken.
Ja, einfach zur Beobachtung. Kennen wir ja von Corona, ne? Ich glaube, da mussten auch alle irgendwie noch mal 15 Minuten bleiben nach der Impfung.
Genau, so ähnlich, genau. Ja. Und dann sitzt du da noch mal und dann war ich in meinem Auto und dachte mir wirklich, okay, die geht jetzt schon besser. Und muss auch sagen, dass es mir am nächsten Tag, obwohl ich ja auch schon zu Hause war und so, dann immer noch nicht so ganz, also mir war noch so ein bisschen schwummerig, aber dachte mir, ey, die wurde ein halber Liter abgezapft, so komm, trink mal ein bisschen Wasser.
Ja.
Und danach war auch wieder alles top. Aber da habe ich wieder gemerkt, wie dich dein eigenes Hirn halt austricksen kann und wie viel Kraft es kostet, dich immer wieder zu fragen, geht's mir gerade wirklich schlecht, ist gerade wirklich Alarm oder ist es einfach Gedanken gemacht?
Ja, vor allem fällt mir da auch direkt noch ein guter Punkt ein. Also wir haben ja gesagt, einerseits macht man sich selber den Stress, also auch sehr kopflastig, ne, katastrophisieren. Aber es gibt ja auch äußerliche Faktoren, die einem diesen Stress bereiten können. Das letzte Mal hatten wir ja auch schon mal Dating oder auch toxische Freundschaften. Und irgendwann kamen wir ja auch mal auf die Idee, dann zu sagen, ja, wie setze ich denn aber auch Grenzen nach außen hin in Richtung Familie, Eltern, dann auch noch mal Beruf, Kollegen, also so die Richtung. Weil das ganze Thema kann ja auch stressen und auch ein Gedankenkarussell und Erwartungen und Ängste mit sich bringen.
Genau, und wir haben ja auch letzte Woche die Folge mit meiner Mama gehabt.
Mhm.
Und da ging es ja auch so ein bisschen darum, wenn meine Familie das nicht annimmt, wie grenze ich mich dann davon ab?
Ja.
Und da wollten wir nämlich heute noch mal ein bisschen näher in dieses Thema eingehen. Wie kann man sich abgrenzen und wie kann man immer wieder selber sich hinterfragen, ob man sich abgrenzen sollte und wie man damit umgeht? Und da haben wir heute mitgebracht einmal das Thema Abgrenzen von der Familie und später aber auch in anderen Lebensbereichen, weil wir dachten eigentlich, das passt ganz gut zur vorherigen Folge, aber natürlich auch generell ein sehr, sehr interessantes Thema, womit man natürlich auch immer wieder beschäftigt ist. Und da würde ich jetzt direkt mal starten, nämlich mit den Grenzen setzen innerhalb der Familie beziehungsweise mit den Eltern oder Bezugspersonen. Und da gibt es ein super Buch dazu. Es gibt sowieso ganz viele Bücher und Artikel dazu, die ihr gerne lesen könnt. Wir haben natürlich nicht alle jetzt lesen können oder gelesen, aber so ein paar.
Aber einige.
Genau, die wir auch heute mitgebracht haben. Und eins davon ist nämlich Adult Children of Emotionally Immature Parents von Lindsay Gibson. Also das heißt einfach auf Deutsch, das Buch gibt es auch tatsächlich auf Deutsch, das heißt Kalte Kindheit, wie wir trotz unemotionaler Eltern Wärme im Leben finden.
Oh, das finde ich krass.
Ist aber ein Buch, was eben traditionell auf Englisch eigentlich ist, deswegen der Titel auf Englisch. Und das Buch beschreibt eben, wie emotional unreife Eltern oft den Bedürfnissen ihrer Kinder nicht gerecht werden, was zu Herausforderungen im späteren Leben der Kinder führen kann.
Ja, es knüpft ja dann eigentlich auch wieder an der Kindheit, ne? Weil wir sagen ja jetzt oft Kinder, aber im Prinzip sind wir ja auch Kinder. Also Kinder sind ja nicht per se dann irgendwie 5-Jährige, 6-Jährige, 7-Jährige, sondern wirklich das Kind sein. Und jeder von uns, der ja dann eben Eltern hat oder eben eine Bezugsperson, die einen großgezogen hat, ist in dem Sinne ein Kind, egal wie alt man ist.
Ja, voll, genau. Und diese Eltern, sei es durch Konfliktvermeidung, Kontrollverhalten oder emotionale Unberechenbarkeit, haben Schwierigkeiten mit Selbstreflexion und dem Aufbau stabiler Beziehungen. Und Gibson identifiziert 4 Typen solcher Eltern, nämlich getriebene, passive, ablehnende und emotionale Eltern. Und ich fand hier eine Aussage ganz interessant, nämlich in so einem Videoausschnitt sagt eine Person: I'm so sorry you grew up with parents who didn't make time for you, so now as an adult you try to prove your worthiness of love by obsessing over work and achievements. Also Kinder, deren Eltern wenig Zeit für sie hatten, könnten als Erwachsene nach Anerkennung und Wertschätzung streben, indem sie sich stark auf berufliche Erfolge oder äußere Bestätigungen konzentrieren. So suchen sie unbewusst nach dem Gefühl der Akzeptanz und Liebe, das sie in ihrer Kindheit eben vermisst haben. Da würde ich dich auch mal gerne fragen, Becky, hast du selber damit vielleicht zu kämpfen, beziehungsweise hast du da auch Beispiele im Leben, wo dich sowas vielleicht auch betrifft, wo du das sozusagen kompensierst dadurch?
Also es ist schon lustig, weil während du das so gesagt hast, kam halt wieder der Taylor Swift-Song in meinen Kopf, so dieses "Hey, it's me, I'm the problem, it's me", wobei es jetzt eher nicht um das Problem geht. Und tatsächlich habe ich jetzt irgendwie gemerkt, je mehr ich darauf konzentriert habe, deine Aussage wirklich bewusst aufzunehmen, dass ich so ein bisschen emotional werde.
Ja.
Weil ich muss schon sagen, natürlich hatten wir schon ein paar Mal auch gesagt, in unserer Therapie erarbeiten wir ja auch die Vergangenheit auf. Und es geht natürlich auch viel um die Beziehungen innerhalb der Familie. Und ich finde, es wird einem anfangs gar nicht so bewusst, dass manche Sachen, wie du es jetzt gesagt hast, in der heutigen Zeit daraus resultieren, wie halt früher
genau. Einfach
das Leben miteinander war. Und wo ich auch sage, ich weiß auch, dass Eltern das ja oft nicht mit böswilliger Intention auch machen, ne? Aber natürlich habe ich mich jetzt in dem Punkt stark auf beruflichen Erfolg konzentrieren wiedergefunden und frage mich natürlich auch, okay, kommt es dadurch, dass man vielleicht in der Kindheit weniger Bestätigung oder Support erhalten hat? Wobei ich aber auch sagen muss, mir war es halt schon immer wichtig, einfach unabhängig zu sein. Und ich glaube, das ist halt so ein zweiter Parameter, warum ich sage, okay, mir ist mein beruflicher Status sehr wichtig.
Genau, und da geht es nämlich auch bei mir ja darum, ganz stark, um diese Unabhängigkeit, finanziell, aber auch generell im Leben, um das zu kompensieren, was halt bei mir nicht gegeben war.
Mhm.
Aber gar nicht um die fehlende Liebe jetzt. Aber ich glaube, das kann sich ja bei jedem, oder Zuneigung, das kann sich bei jedem anders ausprägen. Aber ich finde es ganz interessant, dass man denkt, na gut, das, was irgendwie wie meine Eltern damals waren, hat nichts mit heute zu tun, aber es ist ja ganz, ganz stark so. Und deswegen finde ich das Thema eben so wichtig, dass man sich davon lernt, irgendwie auch abzugrenzen bei diesem Thema und darüber nachzudenken, ja, was hat es für mich heutzutage für einen Einfluss?
Ich meine, auch unsere Eltern sind ja auch das Ergebnis der Erziehung deren Eltern.
Genau, das hilft auch manchmal, da hinzuschauen und zu überlegen, wie sind denn meine Eltern aufgewachsen und warum handeln die oder warum haben die so gehandelt bei mir?
Ja.
Die haben ja auch ihre Gründe und das hilft manchmal ein bisschen, diese Akzeptanz zu schaffen.
Ja, und ich muss auch sagen, lustigerweise entdecke ich, je älter ich werde, immer wieder mehr Parallelen, also Eigenheiten, die mein Papa hat aus seiner Erziehung, die ich aber zum Teil auch übernehme. Wo ich mir so denke, hey, das ist mir anfangs nie aufgefallen.
Da sollte man so denken, normalerweise, nee, ich bin doch nicht so wie meine Eltern, um Gottes Willen. So.
Ja.
Aber das Buch thematisiert außerdem die Rolle der Generationsunterschiede und kulturellen Prägungen, die oft beeinflussen, wie offen Eltern mit Emotionen umgehen. Also ja, auch genau das Thema eben, wie sind vielleicht auch unsere Eltern aufgewachsen.
Da hatten wir ja schon auch jetzt osteuropäisch, bosnisch, rumänisch, da will man ja eher sein Gesicht wahren, geht mit den Emotionen nicht nach außen hausieren. Muss ich sagen, kenne ich aus der Erziehung. Also es wurde eigentlich immer nur intern sozusagen drüber diskutiert, wenn überhaupt, aber nach außen hin gar nicht. Und tatsächlich, die Eltern von meinem Papa, haben den Krieg mitbekommen und die sind dann doch schon noch manchmal emotionaler aufgrund dessen geworden, ne? Aber ich muss sagen, bei meinem Vater, der halt nicht die osteuropäische Erziehung mitbekommen hat, merke ich, der lässt halt Emotionen zu.
Ja, ja.
Da habe ich halt Glück, dass ich mal beides mitbekommen habe, ne?
Eigentlich schon. Das stimmt. Und durch das Konzept emotional unreifer Eltern versteht eine neue Lesergeneration besser, wie Verhaltensweisen ihrer Eltern ihre eigene Entwicklung beeinflussen könnten. Das Buch hilft dabei, Selbstvorwürfe zu hinterfragen und eigene emotionale Herausforderungen in Partnerschaften besser zu verstehen. Die Perspektive kann jedoch auch zu übermäßigen Vereinfachungen führen, da Eltern-Kind-Dynamiken komplex und kulturell unterschiedlich sind. Ich finde aber persönlich, dass das ein sehr guter Anfang ist, eben diese Abgrenzung zu lernen, indem man eben sich selber reflektiert und darüber nachdenkt, wieso man vielleicht so mit seinen Eltern reagiert, ohne sich eben immer diese Selbstvorwürfe zu machen oder auch nicht Nein sagen zu können bei seinen eigenen Eltern, nur weil es die Eltern sind.
Ja.
Und sich eben da so ein bisschen anfängt, auch unabhängig vielleicht von der Therapie, zu hinterfragen und daran eben zu arbeiten, wie und warum gehe ich so mit meinen Eltern um oder warum tut es mir auch mal nicht gut, so lange bei denen zu sein, weil das ist ja schon eine, eben diese komplexe Dynamik kann manchmal ja, sehr schwierig sein.
So viel mit. Ich sag ja auch unterschiedlich, ne? Also nur, weil es jetzt Eltern heißt, hast du ja vielleicht auch zwei Elternteile. Man weiß es ja auch nicht, ob es jetzt Frau, Frau, Mann, 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 Frau ist. Oder auch alleinerziehend. Ne? Ich finde, allein schon diese Unterschiede sind ja auch schon wieder so ganz, ganz verschiedene Ausgangssituationen.
Mhm. Und wie du, weil du eben gesagt hast, auch am Anfang, dass es ja nicht darum geht, die Eltern zu verurteilen, ist auch Gibsons Botschaft eben nicht, Eltern zu verurteilen, sondern einfach die eigene Reaktion auf emotionale Herausforderungen zu verstehen und falls nötig eben diese Abgrenzung zu schaffen und zu erlernen.
Ja, ich glaube, das Wichtige, was du sagst, ist eben diese Abgrenzung, weil wir haben ja schon mal gesagt, diese Beziehungsebenen, Familie, Beziehung, also Freundschaft, die sind ja alle emotional verhaftet. Also da gehst du ja nie objektiv rein.
Nie, genau.
Also als Beispiel, wenn meine Schwester mir irgendwas erzählt von irgendeiner Familiensituation, bin ich ja auch schon emotional mit drin, weil ich irgendwie gebrandmarkt bin von letzten Erfahrungen oder keine Ahnung, weil einfach emotional man da so mit drin steckt. Und ich finde, die Wichtigkeit durch die Abgrenzung ist, dass man sich diese Objektivität wieder zurückholt. Wie du sagst, ne, man guckt mal von außen auf die Situation und fragt sich, okay, braucht es denn diese Reaktion? Braucht es diese Empfindung? Wie komme ich dahin?
Ja, voll. Ich habe das nämlich auch ganz oft, dass ich denke, boah, da hast du eigentlich überreagiert bei deiner Mama oder auch bei deinem Bruder.
Mhm.
Also nicht so, passiert mittlerweile zum Glück nicht mehr so oft, aber dann denke ich trotzdem, boah, das tut mir jetzt auch voll leid im Nachhinein. Und dann analysiere ich das und denke mir, okay, ich weiß aber auch, woher das kommt bei mir. Ja. Und ich weiß, wieso ich so reagiere. Und manchmal ist das dann auch nicht so unangebracht. Aber ich finde, den Schritt zu gehen, sich zu entschuldigen, darüber zu reden, das musst du ja dann auch erstmal schaffen.
Ja.
Und eben durch diese Reflexion finde ich das super. Und das Buch ist auch ein Bestseller. Also könnt ihr gerne mal lesen, wenn ihr möchtet. Und wird auch oft auf Social Media diskutiert, wo Leserinnen und Leser eben ihre Erkenntnisse und auch so Aha-Momente teilen.
Ach cool.
Die sie dadurch selber dann erfahren. Und ja, wie gesagt, gibt's auch auf Deutsch.
Ja, es war jetzt schon mal ein richtig guter Einstieg. Und wir haben uns auch ein weiteres Buch angeschaut oder durchgelesen und ich muss auch sagen, ich hatte mir das mal vor Jahren bestellt, unabhängig dessen, dass ich glaube, da habe ich keine Therapie gemacht, also war ich schon fertig mit der ersten und wir hatten ja auch keinen Podcast gestartet, aber ich fand, der Buchtitel hat mich halt direkt angesprochen und das war halt, warum wir unseren Eltern nichts schulden.
Ja, davon hast du mir auch mal erzählt, unabhängig jetzt von der Folge.
Ja.
Kann ich mich erinnern. Da ist so ein Nest, oder?
Ja, genau. Ich glaube, das ist fast so ähnlich wie auf dem Cover von Das Kind in dir muss Heimat finden. Deswegen dachte ich erst, es wäre auch von Stefanie Stahl, aber es ist tatsächlich von der Autorin Barbara Bleisch.
Mhm.
Und ich muss sagen, dieser Titel hat mich halt direkt gecatcht. Also nicht in dem Sinn, weil ich das Gefühl habe, okay, meine Eltern müssen mir jetzt gerade egal sein. Aber ich glaube, ich habe halt zu dem Zeitpunkt schon gemerkt, okay, irgendwie brauche ich mal eine gesundere Distanz. Und fand auch diesen Titel dann einfach sehr plakativ und gut gemacht. Also ich denke mal, sehr schlau. Und ich habe mir das ja dann auch gekauft und ich habe jetzt noch das Lesezeichen dann auch vor der Recherche gefunden. Also ich glaube, ich habe vielleicht das Vorwort gelesen und habe dann nicht weitergelesen und habe dann ja für die Recherche jetzt noch mal angefangen.
Aber warum hast du es nicht weitergelesen? Gab es da einen Grund?
Weil also ich muss ja eh sagen, ich habe ganz viele von so Büchern und die fange ich irgendwie immer an, aber lese sie nicht fertig. Aber wenn du mir ein neues True-Crime-Buch oder ein neues Krimi-Thriller-Buch gibst, das habe ich in ein paar Stunden durchgelesen. Also ich glaube, weil ich mich dann halt mehr reinfuchsen muss.
Und weil es, glaube ich, natürlich auch eine eigene Arbeit sein soll an dir selbst, ne? Und es nicht immer so einfach ist, auch wenn wir das hier natürlich ganz stark propagieren wollen.
Ja.
Aber es ist ja sehr schwierig dann, wie du sagst, schon allein schon am Anfang unserer heutigen Folge so, oh, das ist emotional für mich.
Ja, das stimmt. Natürlich, weil dann, das wirft ja auch Gedanken auf. Und ich muss auch sagen, also ich finde das Buch auch gut, aber es ist auch sehr, und ich glaube aber, das muss so geschrieben werden, sachlich geschrieben.
Ja.
Also auch wirtschaftlich fundiert und dass ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, wenn ich das hochkonzentriert lese, ist es für mich zu anstrengend, weil ich bin so ein, ich lese was in einem Rutsch durch. Und so, ich sag mal, diese, nicht Lebenshilfebücher, aber so diese ganzen Bücher, die sich mit einem selbst, mit der Familie und so, genau, beschäftigen, die kannst du halt nicht in einem Rutsch durchlesen.
Ja,
aber das ist halt immer so meine Art des Lesens.
Ja, aber du hast es für heute nochmal angepackt.
Genau, ich habe es nochmal angepackt. Und in dem Buch wird eben folgende Frage erörtert, ob wir unseren Eltern überhaupt zu etwas verpflichtet sind oder beziehungsweise etwas schulden. Und das nicht verpflichtet sein soll auf keinen Fall ein Ausdruck von fehlender Dankbarkeit oder auch keine Absage an die Beziehung mit den Eltern sein. Das hat auch die Autorin direkt eben zu Beginn klargestellt. Und sie hat dann den deutschen Philosophen Rüdiger Bittner zitiert. Und er definiert Rechte und Pflichten in einer Beziehung, also sei es jetzt egal Freundschaft, Familie, als Störungsbegriffe. Das heißt, wir widmen uns den Rechten und den Pflichten nur, wenn es eigentlich in der Beziehung gar nicht mehr so rund läuft und wenn wir uns eigentlich im Stich gelassen fühlen oder das Verhalten unseres Gegenübers uns irritiert. Und das heißt, deswegen sagt er, das sind Störungsbegriffe, weil wäre alles heile, willst du dir gar nicht die Frage stellen, oh, bin ich dem jetzt gegenüber verpflichtet? Oh, soll ich das jetzt tun? So auch aus der Sache heraus, dass wir auch einfach wissen, generelle Beziehungen, vor allem Familienbeziehungen, die sind auch nicht reibungslos. Also es gibt das Familienglück, aber es gibt ja auch den Begriff Familienstreit. Ich muss auch sagen, wir hatten jetzt nie einen krassen Familienstreit, wo auf einmal alle nicht miteinander können, sondern es ist immer so der eine mit dem anderen und das wird dann weitergetragen und erfährt man da was. Also es sind immer so verschiedene Brandherde. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst.
Ja, im weiteren Familienkreis, auf jeden Fall. Nicht so im Inner Circle, mein Bruder und meine Mama. Also wir sind eigentlich immer so zu dritt gewesen, weil wir nicht mehr mit Vater aufgewachsen sind. Aber deswegen kenne ich das bei uns so innerhalb nicht.
Sondern nur außerhalb.
Nur außerhalb, mehreren. Da gibt's genug.
Ja. Aber die Autorin sagt auch direkt, dass die Frage, ob man eben den Eltern etwas schuldet, dass die nicht nur aufkommt, wenn die Beziehung nicht intakt ist. Also auch wenn man zum Beispiel ein gutes Verhältnis hat, kann eben die Frage aufkommen, ob man denn genug macht.
Ja.
Oder ob man vielleicht auch nicht mehr machen könnte. Also es ist immer so ein Gewissenskonflikt.
Das bringt ja auch so ein gewisses Schuldgefühl mit sich. Auch genau. Wenn du was machst, wie du sagst, mache ich genug. Oder ich gehe jeden Sonntag zu meinen Eltern, habe ein super Verhältnis.
Genau.
Und dann gehst du mal zwei Sonntage nicht und hinterfragst dich direkt.
Genau, also ich hatte mir das auch so als persönliches Beispiel mal mit rausgenommen. Also mein Konflikt ist auch tatsächlich die Häufigkeit, wie ich meine Eltern treffe. Weil ich muss auch sagen, im Alltag ist bei mir so viel los, dass ich dann auch gern einfach mal am Wochenende nur für mich bin.
Mhm.
Was aber meistens, wie du ja auch das ganze Jahr über mitbekommen hast, auch kaum bei mir möglich ist. Und wenn ich dann ja halt einfach frei habe und meine Mama mir dann zum Beispiel schreibt, dass sie jetzt ein freies Wochenende hat, habe ich meist so ein schlechtes Gewissen, weil ich mir so denke, oh Mist, ich hätte doch jetzt mal die Zeit mit ihr nutzen können. Aber trotzdem weiß ich, dass es dem, also im Moment für mich das Richtige war. Aber das ist auch ein Gewissenskonflikt, ne?
Ja, total, kann ich auch voll nachvollziehen. Ging mir auch genauso.
Ja, ich glaube, das geht voll viel, ne? Egal, ob man eine easy-peasy-Beziehung hat oder nicht, aber immer so dieses Denken, passt es, was denken die anderen? Und ja.
Bei mir kickt dann auch immer wieder dieses Katastrophisieren. Also es war stärker bei meinen Großeltern, weil ich immer dachte, ja, die sind ja älter und so.
Mhm.
So dieses, boah, was, wenn die morgen nicht mehr da sind und du hast es bereut, dass du nicht da warst.
Mhm.
Obwohl du ja nicht dein Leben danach ausrichten kannst.
Nee, weil sonst dürftest du irgendwie auch gar nicht am Leben teilnehmen, raus auf die Straße gehen, weil zum Beispiel du könntest ja auch einen Unfall haben und was, also.
Genau, aber das ist wieder so mein Worst-Case-Szenario, in dem ich dann gedacht habe oder manchmal noch denke.
Ja, nee, I feel you. Die Autorin leitet aber auch zu Beginn ein, dass wir eben allen Menschen und deshalb auch unseren Eltern Respekt schulden, also ganz unabhängig von der Qualität der Beziehung zu ihnen. Aber was ganz essentiell ist, Kinder haben um die Beziehung zu ihren Eltern ebenso wenig gebeten wie um ihr Leben. Sie hat auch gesagt, Familie hat man und eben nur Freundinnen und Freunde kann man sich dann aussuchen. Und sie begründet das so ein bisschen, also da gehe ich später nochmal drauf ein, aber ich habe jetzt nicht entschieden, dass ich auf die Welt gebracht werde.
Das stimmt. Also zum Glück ist es jetzt bei meiner Mama nicht so, dass sie jemals gesagt hat, ihr müsst das und das machen, weil ich habe euch geboren. Ich finde das schlimm, wenn man so diesen Vorwurf macht, so dieses Ja, und hab ich mir das jetzt ausgesucht, dass du meine Mutter bist? Nein. Ne? Also so
ja,
gesehen.
Also so plakativ, also genau. Ganz plakativ oder nicht plakativ, objektiv gesehen, ja. Ja. Aber genau. Da schwingt halt wieder ganz viel Emotion und Gewissensbisse mit oder ja. Generell Gedanken. Ich fand es auch ganz interessant. Die Autorin hatte nämlich gesagt, dass gesetzliche Vorschriften tatsächlich immer die Familienstrukturen mit einbeziehen. Also zum Beispiel, wenn selbst die Eltern den Kontakt zum Kind abgebrochen haben, wird eben das Kind zur Kasse gebeten, um für Unterhaltszahlungen zugunsten der pflegebedürftigen Eltern eben da zu sein. Und das einfach nur, weil es halt Familie ist.
Ja.
Und auch in der Bibel steht als fünftes Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und ja, das ist eigentlich schon wieder so ziemlich historisch alt bewachsen, wo wir auch sagen, ja, es kommt dann halt doch noch mal auf die Qualität der Beziehung drauf an. Also nur weil es jetzt Vater und Mutter sind, heißt es nicht per se, dass du sie komplett ehren solltest. Und vor allem, was ist wieder ehren? Ist das respektvoll sein?
Und auch immer, das kommt ja immer auf den Kontext an, was denn vorgefallen ist mit deinen Eltern.
Ja.
Also wenn die komplett dich misshandelt haben als Kind,
ja,
würde ich sagen so,
gar nichts sollst du mit denen.
Scheiße. Also so.
Ja, das ist so. Also auch im Buch gehen die auch noch mal drauf ein. Also Untersuchungen haben natürlich auch gezeigt, dass Kinder nicht einfach so den Kontakt abbrechen.
Ja.
Also aus Jux und Dollerei. Und natürlich ist es auch da wieder subjektiv, ne? Aber auch von unserer Seite aus ein kurzer Hinweis an dieser Stelle, wenn natürlich Eltern in ihrem Erziehungsauftrag kläglich versagt haben und auch dem Kind nicht nachgekommen sind, stellt sich sehr wahrscheinlich nicht die Frage, ob man den Eltern eben was schuldet, ne?
Ja, ich glaube aber bei solchen Geschichten ist es trotzdem sehr schwierig, sich da abzugrenzen.
Ja.
Wenn so wirklich krasse Sachen vorgefallen ja. sind. Also das kann man sich gar nicht ausmalen, weil es ja wirklich auch so eine Beziehung, die nicht immer so einfach ist, dann einfach zu gehen, weil es eben die ja. Eltern sind. Was ja noch nicht mal bei einer Partnerschaft manchmal einfach ist. Aber bei Eltern ist es ja zum Teil noch schwieriger, mhm. weil du dann doch irgendwie diese Schuldgefühle hast oder die alt werden oder sonst wie. Also sehr, sehr schwieriges Thema.
Ja. Und was ich auch ganz interessant fand, ich meine, ich habe ja anfangs, als du den Part erzählt hast, dass es eben auch unreife Eltern geben kann und so weiter, habe ich ja auch gesagt, okay, ich fühle mich irgendwie ein bisschen angesprochen, aber die Eltern machen ja bestimmte Sachen nicht aus böser Intention.
Mhm.
Und lustigerweise hat auch die Autorin dann in dem Buch gesagt, warum gibt es eigentlich diesen Hang, die eigenen Eltern auch immer neu zu verteidigen? Also ich glaube, bevor ich jetzt hier auch irgendwas Schlechtes sagen würde, nee, das könnte ich nicht. Also vielleicht wenn wir keinen Podcast aufnehmen, also auch nicht schlecht, aber ich meine, trotzdem stellt man so seine Eltern ein bisschen auf den Podest. Und ich glaube, vielen Leuten fällt es schwer, da einfach mal ehrlich zu sein, zu sagen, okay, da haben meine Eltern was verkackt.
Ja, obwohl bei mir ist es mittlerweile durch die Therapie und auch dadurch, dass meine Mama eine Therapie gemacht hat, reden wir tatsächlich offen darüber, das und das ist schiefgelaufen und das kommt von dir und deinem Verhalten.
Finde ich mega cool.
Aber ist vielleicht eine Ausnahme, weiß ich nicht. Aber mittlerweile sind wir schon so weit, dass ich genau weiß, was schiefgelaufen ist. Und sie auch.
aber ich finde das schon mal eine gute Sache.
Ja.
Und wir hatten es ja vorhin schon gesagt, ne, man kann einfach die Beziehung zu den Eltern auch nie komplett überwinden. Also auch selbst, wenn du mit ihnen brichst, glaube ich, wird es immer irgendwie nachhallen. Und Eltern gehören einfach zu uns, ob wir wollen oder nicht. Und wir bleiben auch ihre Kinder, selbst wenn sie uns verstoßen. Ja. Und sie bleiben auch unsere Eltern, auch wenn wir uns da nicht mehr blicken lassen. Und die gängige Annahme ist, dass eben, also ganz oft auch, ne, Eltern gehen ja massiv in Vorleistung für ihre Kinder. Ne? Sie krempeln ihr Leben um, sie stellen ihre Bedürfnisse hinten an. Und ganz oft kommt ja, okay, ich habe ja dann im Alter aber was von meinem Kind. Ne? Oder man wird spaßeshalber sagen auch manchmal, ja, im Alter pflegt mich dann mein Kind. Und im Buch vergleicht die Autorin diese Situation mit einem Gläubiger und einem Schuldner. Also auf die Frage hin, warum wir unseren Eltern nichts schulden. Und sie sagt aber, dass diese Art des Vergleichs gar nicht realistisch ist, weil eben diese Eltern-Kind-Beziehung keine monetäre Beziehung ist, ne? Wie es halt bei einem Gläubiger und bei einem Schuldner ist.
Ja, voll.
Und du kannst es ja gar nicht in Geld aufwiegen. Und beim Gläubiger und beim Schuldner gibt es eben eine Summe X, die bis zu einem Stichtag abbezahlt ist. Und dann haben die nie wieder was miteinander zu tun. Und das geht ja bei Eltern-Kind-Beziehungen nicht. Und da hätte ich eine Frage an dich. Also apropos dieses, was heißt denn viel zurückgeben? Also was wird denn konkret damit gemeint, was Kinder ihren Eltern zurückgeben?
Also ich habe da jetzt auch, während du die Aussagen gemacht hast, irgendwie eine ganz klare Meinung dazu, dass ich mir halt einfach denke, wenn du dich als Mann und als Frau dazu entscheidest, ein Kind zu machen, dann machst du das ja nicht mit der Intention. Vielleicht in den ganz, ganz früheren Generationen natürlich war das deine Absicherung im Alter. Mhm. Aber heutzutage ist es nicht mehr so. Das heißt, du kannst heutzutage aktiv die Entscheidung treffen, ob du ein Kind haben möchtest oder nicht. Und wenn du dich dazu entscheidest, oder es halt auch passiert, dann trägst du die Verantwortung dafür. Und dann würde ich niemals erwarten, dass die Kinder oder das Kind mir was zurückgeben, wenn ich Mutter werde. Ja. Weil ich mir dann denke, natürlich ist es super, wenn du eine gute Beziehung hast und das Kind dich im Alter unterstützt. Aber dass man dann sowas vorwirft oder denkt, ja okay, im Alter gibst du mir dann Geld oder unterstützt mich, finde ich irgendwie schlimm, weil deswegen mache ich kein Kind.
Ja, ich finde es auch ein bisschen schwierig. Also im Buch hat sie dann so Beispiele genannt, was manche erwarten könnten. Ne? Also hatten wir schon gesagt, regelmäßige Telefonanrufe, regelmäßige Besuche. Eltern wollen vielleicht auch beim Kind im Haus wohnen, um nicht alleine zu sein. Wunsch nach Enkelkinder, Unterstützung im Alltag. Aber ich finde, ein ganz wichtiges Argument, was die Autorin eben im Buch aufwirft, ist, die Eltern schenken dem Kind das Leben und auch viele weitere Dinge. Und das Kind selbst schenkt den Eltern aber auch vieles. Also Lebensglück, den Sinn des Lebens, Erfüllung. Also ja. Das sagen ja auch ganz viele. Und ich finde auch, da besteht ja schon ein Ausgleich. Und wie du schon sagst, Eltern nehmen das Elternsein freiwillig in Kauf und sehen sich durch das Kind beschenkt. Und ich selbst habe auch mal wo gelesen, wenn ich zum Beispiel jemandem was schenke, darf ich eigentlich keine Gegenleistung erwarten, weil ich es freiwillig mache. Natürlich denke ich innerlich schon, oh, okay, ich würde auch gern von dem anderen mal Wertschätzung erfahren. Also Beispiel würde ich jetzt meinem Freund permanent Sachen schenken und ich würde nie was zurückkriegen. Ich glaube, dann wäre ich schon angepisst. Auch wenn ich sage, ich schenke ihm das freiwillig und ich darf dafür eigentlich keine Gegenleistung erwarten. Aber man darf es einfach nicht als Pflicht sehen. Mein Gegenüber schuldet mir nichts. Also, dass ich ihm irgendwas freiwillig gegeben oder geschenkt habe. Und ich finde, das passt auch so ein bisschen zur Eltern-Kind-Beziehung. Aber das ist natürlich auch anders, wenn sich jetzt das Kind irgendwie, erwachsene Kind bei den Eltern Geld leiht, dann kannst du das jetzt auch nicht einfach als geschenkt sehen, außer ihr vereinbart es, ja. Ja, also, aber ich finde, das ist jetzt wieder ein Thema, da kannst du dann nicht sagen, ah ja, ich bin ja dein Kind, ihr habt mir das Geld geschenkt, danke.
50.000 bitte einmal überweisen. Nein, aber ich denke mir so, bei so Thema Geld ist eh super schwierig mit Kindern und Eltern und auch andersrum, glaube ich. Mhm. Sowieso ein Einzelthema für sich. Aber ich finde es genauso, wie die Autorin es dann auch gesagt hat. Man schuldet eigentlich gar nichts.
Ja. Und um kurz zum Fazit zu kommen, also letztendlich plädiert die Autorin dafür, dass es auch wichtig eben ist, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu erkennen und zu respektieren und nicht in diesem Gefühl der Schuld gefangen zu bleiben. Also Kinder schulden ihren Eltern keinen unreflektierten Dank oder Unterstützungen, wenn diese eben nicht im Einklang mit ihren eigenen Wohlbefinden stehen. Mhm. Und stattdessen sollten sie den Mut aufbringen, gesunde Grenzen zu setzen und die Verantwortung für ihr eigenes Leben selbst in die Hand nehmen. Und ich glaube, ich fand das richtig gut, weil im Prinzip heißt es ja, mach alles so weit, wie du dich auch gut fühlst. Und wenn ich mich jetzt zum Beispiel schlecht fühlen würde, weil ich meinen einen freien Tag fürs Treffen halt mal, keine Ahnung, mit einem Elternteil hergegeben habe und es mir danach nicht gut geht, weiß ich, das will doch eigentlich meine Mama oder mein Papa ja dann auch nicht.
Ja, genau. Wollt ihr beide nicht. Und finde ich auch ein sehr gutes Fazit. Und dann würden wir jetzt auch direkt mal übergehen. Jetzt haben wir sehr stark über Familie geredet. Und jetzt geht es natürlich auch um Grenzen setzen in Beziehungen, Freundschaften oder auch bei der Arbeit. Mhm. Und es gibt etliche Beispiele, in denen wir einfach nicht Nein sagen können und eben nicht die Grenzen setzen können, es dann aber bereuen. Zum Beispiel länger auf der Arbeit geblieben zu sein und den eigenen Termin verpasst zu haben oder einfach mal jemanden an der Kasse vorzulassen. Kennt ja auch jeder das Beispiel. Mhm. Obwohl man es halt selbst eilig hat oder verabredet ist und das einem dann eigentlich zu viel ist und man sich dann ärgert. Was sind für dich denn so typische Situationen, Becky, in denen du schon mal so ein Gefühl hattest und nicht Nein gesagt hast, das dann aber bereut hast?
Ich glaube, das Lustige ist, ich habe eher in meinen familiären Kontexten Probleme, Nein zu sagen. So im Beruflichen geht es eigentlich. Mhm. Natürlich erwische ich mich bei manchen Aufgaben, bei denen ich eigentlich gar keinen Bock hätte, dass ich dann sage, ja, okay, ich mach's jetzt mal. Aber auch, weil ich einfach sehe, dass der Gegenüber vielleicht gar keine Zeit hat und dass ich sage, okay, ich habe jetzt die Kapazität und unterstütze den. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da extremst über meine Grenzen hinausgehe.
Ja, also man kennt ja bestimmt trotz allem ab und zu so Situationen, wo man dann Nein sagt, aber dann trotzdem eben Schuldgefühle hat.
Mhm.
Vielleicht eben, wie du gesagt hast, mehr in diesem familiären Kontext bei dir. Aber was tun wir dann eben, wenn diese Schuldgefühle aufkommen? Denn leider helfen oft so Ratschläge wie, ja, setz dich doch einfach mal durch oder ja, sag doch einfach Nein. Bringt halt gar nichts, finde ich.
Leichter gesagt als getan.
Ja, komplett. Denn die Ursachen für das häufige Nachgeben sind oft tief in unserer Lebensgeschichte verankert. Und Angst vor Ablehnung oder Schuldgefühle verhindern, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse überhaupt angemessen wahrnehmen und dann auch noch schützen.
Mir fällt doch was ein. Ich sag öfter irgendwelchen Verabredungen zu, obwohl ich einfach mal Nein sagen sollte, ja, und zu Hause bleiben sollte.
Irgendwie fünfte Folge oder was, haben wir ja Social Battery geredet.
Ja.
Da ging es genau darum, dass du dann vielleicht aber selber denkst, oh nee, jetzt habe ich das gemacht und es hilft dann wiederum auch keinem. Und ich glaube, bei vielen Menschen, diese Angst vor Ablehnung und Schuldgefühle ist da sehr groß in dem Bezug. Und da haben wir auch einen Artikel dazu gelesen und dort werden zwei Ansätze angesprochen von zwei Autoren mit verschiedenen Handlungsstrategien. Einmal von Klaus Blaser und Martin Werle. Und Martin Werle, ein Karriere- und Persönlichkeitscoach, legt in »Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst« einen praxisorientierten Fokus auf klare Kommunikation und das Setzen von Grenzen. Er warnt vor gefährlicher Fernsteuerung und zeigt, wie man souverän auf Übergriffe reagiert. Er zeigt typische Situationen aus Berufs- und Privatleben auf, in denen die Grenzen immer wieder überschritten werden. Dabei wirbt er für klare Kommunikation, faire Rhetorik und zwischenmenschliche Empathie.
Er ist auch richtig Arbeit. Naja, wie wir schon gesagt haben, dieses Grenzen setzen.
Genau, vor allem in so richtig klar zu sein und das klar zu kommunizieren, kann manchmal gar nicht so einfach sein.
Mhm.
Also Werle nimmt das Wie und praktische Ansätze auf. Und der andere Ansatz von Psychiater Klaus Blaser in So bin ich und du bist anders, die psychische Innenwelt und fördert Achtsamkeit für persönliche Grenzen. Er fokussiert sich in seinem Buch auf das Warum hinter emotionalen Distanzierungen und der Unfähigkeit, eigene Bedürfnisse zu spüren. Er betont die Notwendigkeit, achtsamer mit der eigenen Innenwelt umzugehen und die emotionalen Lasten anderer zurückzugeben, um authentische Beziehungen zu ermöglichen. Blaser schlägt Rituale vor, um diese Grenzen zu verdeutlichen. Eine gesunde Beziehung kann nur bestehen, wenn jeder Partner in seinen emotionalen Grenzen bleibt, was Empathie und echtes Miteinander fördert. Das Konzept der Abgrenzung wird als entscheidend für das individuelle und gemeinschaftliche Wohlbefinden hervorgehoben. Also beide Autoren reden sozusagen darüber, das Nein-Sagen zu lernen durch diese zwei verschiedenen Ansätze. Mhm. Und deswegen meine Frage an dich, Becky. Bist du eher so der praktische Typ und des Machens? Oder würdest du eher den Weg wählen, in Bezug auf Grenzen setzen und Nein sagen, dich zu hinterfragen und erstmal zu schauen, okay, warum reagiere ich überhaupt so, um sozusagen erstmal in deine Innenwelt zu schauen?
Schwierig. Also ich glaube, dass ich jahrelang damit beschäftigt war, jetzt erstmal zu wissen, warum reagiere ich so, dass ich jetzt ins Machen komme.
Also du würdest dann trotzdem sagen, okay, erstmal dich selbst hinterfragen und jetzt aber den praktischen Ansatz wählen, das auch durchzuziehen?
Ja.
Ah ja, okay. Ja, ich bin da tatsächlich so ein bisschen ähnlich unterwegs, würde ich sagen. Und ich hatte auch eine konkrete Situation.
Hm.
Nämlich aus dem Dating.
Nächste Dating-Folge.
Ich glaube, es war irgendwie Anfang des Jahres oder so. Da hatte ich ein Date und ich habe halt, das merkt man ja eigentlich direkt, wo so die Reise hingehen könnte, ne? Also weißt du vielleicht nicht, aber ist so bei mir. Und deswegen habe ich dann eigentlich schon direkt gesehen oder auch nach so zwei Sätzen gemerkt, so okay, Nee, eigentlich so gar nicht.
No also, way, tschüss.
Am liebsten wäre ich halt einfach wieder direkt gegangen, konnte es aber nicht machen, weil ich das halt unhöflich finde.
Oh mein Gott, ich weiß sogar direkt, wen du meinst. Ja. Da wäre ich auch direkt weggerannt.
Nee, ich glaube, du meinst
doch
einen anderen.
Nein, die, doch. Also 100%.
Wir haben uns getroffen, um so zu spazieren zu gehen.
Ja.
Und dann war so bla bla bla. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt so vielleicht eine halbe Stunde, Stunde. Und vielleicht merkt er das ja auch. Und dann hat er gefragt, wollen wir noch was trinken gehen? Und ich habe aber dann ja gesagt und dachte mir dann so, warum hast du ja gesagt?
Ja, weil du eigentlich Nein sagen wolltest.
Komplett. Und dann habe ich auch die ganze Zeit gedacht, boah, scheiße, mein Auto steht im Parkhaus, ich zahle die ganze Zeit.
Ja, aber weißt du, warum wieder? People-Pleaser, weil man andere nicht verletzen will.
Ja, das war wirklich der Grund. Ich wollte ihn eigentlich nicht verletzen, aber dachte mir so, wie unnötig. Weil wenn du jetzt zu Hause bist, schreibst du direkt und sagst, hey, sorry, war cool, aber hat nicht gepasst. So,
genau,
nicht
dann verletzt du ihn danach.
Genau, und dann dachte ich mir so, nee, mein Learning ist, das direkt zu sagen, weil das bringt doch alles nichts für keinen.
Mhm.
Aber das war ein Moment für mich, wo ich dachte so, okay, Nein sagen, Grenzen setzen, steh einfach für dich selber ein und das ist auch vollkommen in Ordnung. Auch andersrum, wenn es bei mir jemand direkt sagt, denke ich mir, ja cool, okay, dann kommst du ja nicht für mich in Frage und es passt ja schon gar nicht, wenn du oder ich direkt aus dieser Situation gehen wollen.
Mhm. Ja, weil für dich bringt es ja letztendlich auch nicht, angenommen, das läuft 6 Monate und...
Oh Gott, so lange
Nee, aber jetzt mal nur aus Spaß. Ne? Also. Und der sagt dann so nach 6 Monaten, sorry, eigentlich wusste ich schon nach einer Woche, es passt nicht. Dann denke ich mir, ja, super, danke für die Zeitverschwendung.
Ja, boah, wenn aber so ist, ja, sowas hatte ich auch mal. Naja, egal.
Nächste Folge.
Nee, ey, schlimm. Naja, das ist wirklich ein anderes Thema, aber so in Bezug auf andere Lebensbereiche als Arbeit oder Familie gibt es da ganz viel, glaube ich, dass man da irgendwie einfach nicht Nein sagen kann. Und in dem Fall hat es jetzt auch keine riesigen Konsequenzen.
Ja.
Erstmal. Aber kann sich ja auch ausweiten. Manche Leute ziehen das ja durch, ne? Mhm. Es gibt auch so krasse Beispiele, wo dann wirklich so Freundschaften oder sonst was so durchgezogen werden, ohne dass man irgendwann sagt so, nee.
Ja, einfach ohne mal eine Grenze gezogen zu haben.
Genau.
Vor allem, ich glaube, letztendlich leidet trotzdem die Beziehung zueinander. Weil wenn es halt von zwei Leuten einem schlecht geht, permanent bei den Sachen, wo er keine Grenze setzt, ja, dann ist halt für den anderen das irgendwie auch nicht super.
Ja, voll.
Und ich musste tatsächlich ganz oft während der Folge dran denken, dass eben Grenzen setzen auch mit der Social Battery zusammenhängt. Ich meine, du hast es vorher noch kurz erwähnt.
Mhm.
Hört euch die Folge unbedingt an, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Vor allem, wenn wir eben regelmäßig Grenzen setzen, bleibt eben unsere Social Battery länger aufgeladen. Und das bewusste Nein sagen oder sich abzugrenzen schafft eben nicht nur Raum für Erholung, sondern es gibt auch ein bisschen, ja, das Gefühl der Kontrolle über unsere Energie. Und wer eben seine Social Battery ernst nimmt und auch persönliche Grenzen setzt, der kann auch langfristig sozial aktiver sein, ne, ohne Gefahr zu laufen, völlig auszubrennen. Also bestes Beispiel, ne, wenn man halt das ganze Jahr über jedes Wochenende verplant ist, natürlich knallt es halt irgendwann. Und wenn man sich aber immer wieder bewusste Ruhepausen setzt.
Redest du von dir selber?
Ich weiß es nicht. Ich rede vielleicht von einem unbekannten Freund. Haha.
Asking for a friend?
Ja, genau. Asking for a friend. Ich würde dann vielleicht eine Balance schaffen, die mir dann auch hilft, generell auch Beziehungen authentisch und engagierter irgendwie vielleicht zu durchleben und ohne dabei meine Energie auszugeben. Wobei ich jetzt trotzdem sagen muss, dass ich jetzt nicht unauthentisch bin, aber ich merke dann schon, dass ich halt einfach dann am Arsch bin.
Und ich finde, dieses Thema Social Battery hängt und Grenzen setzen ist super bei der Arbeit, bei Freunden, aber kann schwieriger werden in Familienverhältnissen.
Ja, wo es halt komplex ist.
Wo es viel komplexer ist oder auch bei Partnerschaften, also oder halt bei einem Partner. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir das heute auch nochmal angegangen sind.
Ja.
Weil ich das sehr spannend finde und vielleicht haben wir da jetzt beide auch nochmal ein bisschen
dazugelernt.
Was selbst dazugelernt, voll, ja.
Und wie immer haben wir noch ein schönes Zitat zum Abschluss. Und das ist auch wieder aus dem Buch 50 Sätze, die das Leben leichter machen, von Karin Kuschig. Und zwar den Satz oder der Satz, ich mache das nicht gegen dich, ich mache das für mich. Und ich finde, das ist ein guter Satz, mit dem man auch Grenzen aufzeigen kann und dem anderen signalisiert, dass es gar nicht auf diese persönliche Ebene geht, es ist einfach nur ein Selbstschutz. Und ich finde, mit dem Satz kann man eigentlich sehr entspannt in so Situationen gehen. Und vielleicht sollte ich das mal öfter anwenden.
Ja, ich auch. Ja, da sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ging irgendwie super schnell um die Zeit.
Hm.
Ich hoffe, für euch auch.
Und war jetzt auch wieder cool, mit dir hier im Bett zu sitzen.
Ja, jetzt sind wir wieder zusammen.
Und wieder zu quatschen.
Und ja, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Und wie immer, lasst uns eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Folgt uns auf Social Media und gebt uns auch sehr, sehr gerne Rückmeldung und Feedback zu unserem Podcast. Da würden wir uns sehr freuen.
Und dann hören wir euch nächste Woche. Beziehungsweise ihr hört uns. Ihr hört uns nächste Woche. Macht's gut.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Nein.
Nein.